Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche 365. So cool, dass du heute dabei bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf unseren Social Media Kanälen. Du findest uns mit dem Namen Kirche 365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonnier doch einfach diesen Podcast. Wenn du Lust hast, bei einem Gottesdienst auch mal persönlich dabei zu sein, dann klick dich einfach mal auf unserer Website. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Wir freuen uns auf dich. Und egal, von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass die Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen jetzt auch an dich im Podcast. Schön, dass du dich reingeklickt hast und wenn wir uns noch nicht kennengelernt haben oder du heute auch hier zum ersten Mal da bist. Mein Name ist Manuel Berger. Ich bin seit über 8 Jahren verheiratet mit Sarah, meiner tollen Frau, und wir haben gemeinsam 2 Kinder, 2 Mädchen. Die Sophie Grace ist 6 Jahre alt, kommt jetzt dann im September in die Schule. Spannendes neues Kapitel für uns. Und die Magdalena ist 2. Und ich darf dir, darf euch, darf den Menschen in diesem Stadtteil eben als Pastor dienen, was für mich nichts anderes bedeutet, wie dass ich dein Freund bin oder gern dein Freund sein möchte. Und zwar der Freund, der mit dir gemeinsam nicht nur Jesus immer besser kennenlernt, sondern der mit dir gemeinsam immer mehr wie Jesus wird. Jesus immer ähnlicher wird. Amen. Das ist so mein Ziel. Und da können wir uns gemeinsam auf die Reise begeben. Und ich gebe euch noch so einen kleinen Fun-Fact über mich, weil mir das im Laufe der Woche wieder über mich selber aufgefallen ist. So ein bisschen unnützes Wissen über mich auch noch hast. Meine allerliebste Haushaltsarbeit ist was? Ihr könnt mal raten. Was ist meine Lieblingshaushaltsarbeit? Und Staubsaugen, aufräumen, hat irgendjemand Müll wegbringen? Okay. Die richtige Antwort war schon dabei. Meine allerliebste Haushaltstätigkeit ist Staubsaugen. Bei wem ist das auch so? Okay, ein paar Staubsauger sind da. Warum ist das so? Ich hab dann so ein bisschen reflektiert, habe meine kostbare Zeit investiert und mir diese Frage gestellt. Warum ist das bei mir so? Ich mag Staubsaugen deshalb so gern, weil ich beim Staubsaugen immer sofort Resultate sehe. So, hier ist Dreck, Staubsauger an, einmal drüber gefahren, Dreck ist weg, erledigt. Und ich bin einfach ein Mensch, ich mag es, sofort Resultate zu sehen. Ich mag es, wenn sofort eine positive Veränderung mit wenig Aufwand da ist. Wem geht das auch so? Okay, ein paar Leute sind ehrlich, ein paar nicht. Aber und wir sind ja jetzt in der Osterzeit, die Petra hat das schon ganz nett angekündigt. Nächsten Sonntag ist Ostersonntag. Ostersonntag feiern wir die Basis, feiern wir das Fundament des christlichen Glaubens. Da feiern wir, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha, ja, das ist vielleicht nicht so erfreulich, dass er an Karfreitag gestorben ist, dass er sein Leben gegeben hat, dass er stellvertretend für deine, meine, unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Aber wir feiern Ostern, weil Jesus eben nicht am Kreuz geblieben ist oder nicht im Grab geblieben ist, sondern tatsächlich nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist. Deswegen hängt hier auch oder steht hier auch ein leeres Kreuz. Wir feiern, dass das Kreuz leer ist. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens, weil wenn das nicht die Wahrheit wäre, dann wäre unser ganzer Glaube nichtig, umsonst. Und das können wir wirklich feiern und brauchen da gar nicht so sehr an Karfreitag traurig sein, sondern vielmehr können wir uns freuen, dass Jesus auferstanden ist. Und ich weiß nicht, ob dir das aber schon aufgefallen ist, dem einen oder anderen bestimmt, wenn du mit Jesus zumindest ein bisschen schon unterwegs bist, aber dieser Glaube an Jesus oder der Glaube an das, was Jesus Christus am Kreuz vor über 2000 Jahren eben als Mensch stellvertretend für uns Menschen vollbracht hat, biblischer Glaube ist ganz oft nicht wie Staubsaugen. Ganz oft ist es nicht so, dass ich mit einer Not zu Gott gehe oder mit einer Frage zu Gott gehe und dann schmeiße ich meinen Glaubensstaubsauger an und mache einmal kurz mit einem Gebet und dann habe ich sofort meine Antwort. Oder dann habe ich sofort die spürbare, sichtbare Veränderung. Sofort merke ich, aha, es ist alles wieder perfekt und dann geht's weiter. Ganz oft ist biblischer Glaube nicht schnell, schnell, sondern langsam. Ganz oft heißt biblischer Glaube, entschleunigt zu werden. Entschleunigt zu werden und an dem festzuhalten, auch wenn ich das Resultat noch nicht sehe, noch nicht gleich spüre, und dran zu bleiben. Ähnlich wie die Petra das in ihrem Erlebnis gerade erzählt hat. Einfach dran zu bleiben, auch wenn es noch nicht gleich perfekt ist. Und das ist wie ein Same, den ich pflanze. Der braucht auch seine Zeit, bis er wächst und dann letztendlich auch Frucht bringt. Aber ich wünschte mir manchmal, es ging alles schnell. Aber leider ist Glaube ganz, ganz oft kein Drive-in oder kein schnell im Vorbeigehen. Und gerade so dieses Thema, entschleunigt zu werden, empfinde ich, sehen wir auch ganz krass in der Bibel an Ostern. Wir sehen das, finde ich, ganz besonders im Leben auch eben von Jesus. Gerade wenn wir ins Neue Testament schauen, in die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, oder ganz besonders, wenn wir ins Markus-Evangelium schauen, mit dem werden wir uns heute ein bisschen mehr beschäftigen. Aber das Markus-Evangelium hat insgesamt 16 Kapitel. Und das Spannende ist, die ersten 10 Kapitel von diesem Buch, von diesem Matthäus-Evangelium, die bilden im Schnelldurchlauf 3 Jahre im Dienst und im Leben von Jesus ab. 3 Jahre in 10 Kapiteln, aber die letzten 6 Kapitel, also so von Kapitel 11 bis 16, geht es nur noch um die letzten 8 Tage im Leben von Jesus. Also wir haben 10 Kapitel in 3 Jahren und dann 8 Tage in 6 Kapiteln. Das heißt, das Verhältnis, was für die letzten 8 Tage im Leben von Jesus an Schriftzeichen benutzt worden ist, ist völlig unverhältnismäßig zu dem, was vorher für 3 Jahre benutzt worden ist. Und ich weiß nicht, ob du das Markus-Evangelium schon mal komplett gelesen hast. Wenn nicht, ist es so, du fängst an, dieses Markus-Evangelium zu lesen, und das Markus-Evangelium, der Markus, der das geschrieben hat, hat besonders viel Fokus auf die Taten, die Wunder, die Jesus gewirkt hat. Es ist wie ein Action-Roman, den du da im Markus-Evangelium liest. Du fängst sofort an in Kapitel 1 und bam, 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 ein Wunder nach dem anderen, hier eine Totenauferweckung, dann laufen wir über den See, dann treiben wir da einen Dämonen aus und das nächste und zack, 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 zack. Ganz viel Action im Leben von Jesus und wunderbare Dinge, die er gewirkt hat. Und dann, du hast das Gefühl, du bist mit 180 auf der Überholspur, oder wer ein schnelleres Auto hat als ich mit 250, keine Ahnung, bist auf jeden Fall auf der Überholspur unterwegs, und dann kommst du ins Kapitel 11 und du hast so dieses Gefühl, dass Gott voll auf die Bremse drückt und sagt, jetzt gehen wir mal auf den Standstreifen die letzten 8 Tage durch, und wir tuckern so ganz langsam die letzten Tage, die letzten Stunden von Jesus ab. Und ich könnte es mit ein paar anderen Worten passend zum Palmsonntag formulieren. Du hast das Gefühl, die ersten 10 Kapitel galoppiert Jesus hindurch auf seinem Lebensweg, aber Palmsonntag, was wir ja heute feiern, beginnt nicht damit, dass Jesus auf einem weißen Ross galoppierend nach Jerusalem hineinrennt, sondern Jesus kommt völlig entschleunigt, völlig fokussiert, trottend auf einem Esel in diese Stadt rein. Und wir können diese Story mal miteinander jetzt lesen, wenn du eine Bibel dabei hast. Markus Evangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 11. Markus 11, 1 bis 11. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien auf dem Ölberg, da schickte Jesus 2 seiner Gefährten oder 2 seiner Jünger los mit den Worten: Geht in den Ort, der direkt vor euch liegt. Sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein festgebundenes Eselsfohlen sehen, auf dem noch niemals ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn jemand euch zur Rede stellt und fragt, was ihr da macht, dann sagt der Herr, braucht es und wird es euch bald wieder hierher zurückbringen lassen. Da gingen sie los und fanden das Eselsfohlen draußen am Wegrand an eine Tür angebunden und banden es los. Vers 5. Einige von denen, die dort standen, sagten zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr einfach das Fohlen losbindet? Da antworteten sie ihnen, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und die Leute erlaubten es ihnen. So brachten sie das Eselsfohlen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute legten ihre Gewänder auf den Weg, andere legten Zweige hin, die sie von den Feldern herbeibrachten. Vers 9, die vorausliefen und die nachfolgten, riefen: Hosianna, gesegnet ist der, der im Namen Gottes des Herrn zu uns kommt. Hosianna in der höchsten Höhe. Ah, jetzt bin ich verrutscht. Gepriesen sei die kommende Königsherrschaft unseres Vaters David. Hosianna in der höchsten Höhe. So kam Jesus nach Jerusalem in den Tempel. Dort schaute er sich alles genau an. Am Abend Als es schon spät war, ging er mit seinen 12 besonderen Schülern, mit seinen Jüngern, wieder hinaus aus der Stadt nach Bethanien. Ich möchte mit euch heute über den Esel vom Palmsonntag sprechen. Ich habe mir extra ein Spielzeug meiner Töchter ausgeliehen. Sophie Grace musste gestern extra suchen, wo der Esel auffindbar ist und nicht das ganze Zimmer aufräumen müssen, aber ein Teil. Das ist eine gute Taktik gewesen, by the way. Aber ja, ich möchte mit euch über den Palmsonntagsesel sprechen und ich möchte nicht zu nahe treten. Ich glaube nicht, dass wir vom Affen abstammen. Wenn wir von einem Tier abstammen, dann glaube ich, dass wir vom Esel abstammen. Und das ist keine Beleidigung, weil es gibt in diesen paar Versen, die wir gerade gelesen haben, super viele Parallelen, die ich empfinde, dass dieser Palmsonntagsesel und du und ich, die wir gemeinsam haben, und die möchte ich mir mit euch heute ein bisschen näher anschauen. Wenn du jemand bist, der mitschreibt, mein Titel heute lautet, sei ein Esel oder sei bei dem einen oder anderen Punkt besser kein Esel. Und 5 Punkte habe ich heute mitgebracht, der Wahnsinn. Wir starten gleich mit dem ersten Punkt, was wir mit dem Palmsonntagsesel gemeinsam haben. Punkt Nummer 1 ist, der Esel war gefesselt. Der Esel war gefesselt. Wir haben das gelesen, Markus 11, die Verse 1 und 2. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien auf dem Ölberg, da schickte Jesus 2 seiner Jünger los mit den Worten, geht in den Ort, der direkt vor euch liegt. Sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein festgebundenes, ein gefesseltes Eselsfohlen sehen, auf dem noch niemals ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Im Alten Testament der Bibel, im Buch der Sprüche, Kapitel 5, Vers 22, heißt es folgendes: Ein gottloser Mensch, also jemand, der nicht an Gott glaubt oder an Jesus glaubt oder nicht nach den Wegen Gottes, nicht auf den Wegen Gottes geht, ist in seinen Sünden gefangen. Im Ursprung des Wortes steckt gefesselt mit drin, ist in seinen Sünden gefesselt. Sie sind wie Stricke, die ihn festhalten, die ihn fesseln. Oder im Neuen Testament gibt es auch die Bezeichnung in Apostelgeschichte 8, Vers 23, dass es die Fesseln der Ungerechtigkeit gibt. Was ist damit gemeint oder auf was will ich hinaus? Ohne den Beistand oder ohne die Hilfe von Jesus in unserem Leben werden wir relativ schnell irgendwann an den Punkt kommen, wo gewisse Dinge, gewisse Wünsche, gewisse Ziele, Umstände, auch Substanzen, die wir zu uns nehmen, wo uns Dinge anfangen zu kontrollieren oder uns zu fesseln, die wir eigentlich unter Kontrolle haben sollten. Und es können Dinge sein, ganz banal wie Alkohol. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, boah, der Tag war heute wieder so anstrengend, ich brauche jetzt erst einmal ein Glas Wein zum Entspannen. Und ich sage nicht, okay, ich sage nicht, dass Alkohol trinken Sünde ist. Ich trinke auch gerne ein Glas Wein und ich trinke auch gerne mal ein Bier. Aber die Frage ist, wenn Bier oder Wein oder Alkohol mein erster Ansprechpartner zum Entspannen ist, dann ist das eine Fessel, die mich in der Hand hat. Egal, ob ich jetzt sage, ja, ich brauche ja nicht jeden Tag, das ist völlig egal. Aber es gibt alles, wo wir in gewissermaßen von abhängig sind, Klammer auf, außer Gott, Klammer zu, das sind Dinge, die uns gefangen halten. Natürlich, das können Drogen sein, wenn wir jetzt vom Extrembeispiel ausgehen, aber das kann auch materieller Besitz sein. Es können Dinge sein, die wir nicht bereit sind, wieder herzugeben, weil sie uns so kostbar sind. Das können auch Menschen sein, die uns irgendwie so stark beeinflussen, dass wir von ihnen abhängig sind. Das kann eine Position sein, die ich habe, oder ein Titel, den ich habe, dass ich davon abhängig bin oder mich abhängig mache. Das kann mein Job sein, dass ich sage, ich bekomme meine Bestätigung nicht zu Hause, sondern ich bekomme sie halt in der Arbeit, zum Beispiel. Das kann auch sein Geld, ganz klar. Wenn ich glaube, dass Geld mein Versorger ist, statt Gott, und ich immer nach mehr Geld strebe, statt nach mehr von Gott. Das kann Social Media sein. Es kann sein, boah, mehr Likes, mehr Follower, mehr Klicks. Bei mir war das früher Anzahl der Gottesdienstbesucher. So als Pastor bist du auch nicht davor befreit, dass gewisse Dinge versuchen, dich in Abhängigkeit zu bringen. Früher habe ich einen Gottesdienst danach bewertet, okay, wie viele Leute waren da, war der Gottesdienst dann gut oder nicht. Je mehr Leute, desto besser, aber das ist ja Quatsch. Aber es hat auch bei mir Zeit gebraucht, um das zu erkennen, dass das eine gewisse Fessel ist, die versucht, mich da zu catchen. Was auch Fesseln sein können, sind schlechte Gedanken. Schlechte Gedanken über andere, aber auch schlechte Gedanken über mich selber. Alles, was ich denke über mich, was nicht dem entspricht, was Gott über mich denkt, ist etwas, was mich versucht zu fesseln, weil es mich runterzieht. Oder es können auch Gefühle sein, es können Emotionen sein. Wut, Zorn, Hass, Bitterkeit, Unvergebenheit, Selbstmitleid, Scham, Neid, Stolz, all das können und werden Fesseln in unserem Leben, wenn wir nicht proaktiv mit Gottes Hilfe gegen diese Dinge vorgehen. Und das geht manchmal schneller wie gedacht, weil meistens erkennt man das erst, wenn man schon irgendwo mit einem Fuß irgendwo hängt, um es mal bildlich zu sprechen. Und ich meine, ich hab das vorher schon gesagt, ich glaube nicht, dass wir vom Affen abstammen, aber ich glaube, oftmals verhalten wir uns wie einer. Vielleicht kommt daher diese Meinung, und ich gehe jetzt da nicht weiter ins Detail, was hier Evolution und so weiter betrifft, aber ich habe mir angeschaut, wie man einen Affen fängt, und es ist ganz spannend, weil in den Ländern, wo das halt irgendwie gang und gäbe ist, macht man das oft so, dass man eine Kokosnuss nimmt und man höhlt diese Kokosnuss aus und macht ein Loch rein, was gerade so groß ist, dass der Affe seine Hand reinbringt, aber er bringt die Faust nicht rein. Und dann hüllt man die aus und macht irgendeinen Köder rein, der dem Affen schmeckt, ob das jetzt ein bisschen Reis ist oder ein paar Früchte. Und dann hängt man diese Kokosnuss auf und der Affe riecht diesen Köder und wird neugierig und guckt rein und sieht, oh, Essen, yummy. Und dann geht er mit seiner Hand rein, greift danach, aber er kommt nicht mehr raus. Und der Jäger wartet nur drauf und nähert sich dem Affen und der Affe denkt, ah, da kommt der Jäger, da kommt der Jäger, da kommt der Jäger. Aber er will seine Beute ja nicht loslassen, weil meins, wie bei Findet Nemo, meins, meins, meins. Und dann braucht der Jäger nur noch zupacken und im letzten Moment checkt der Affe, ah, ich könnte ja loslassen, und dann ist es schon zu spät. Und eine Frage, die ich an dich, an mich, an uns alle so stellen möchte, einfach um ein bisschen zu reflektieren, was bist du, was bin ich, was sind wir Stand heute bisher nicht bereit gewesen loszulassen? Was hält dich gefangen? Was ist dein Köder? Worauf bist du angesprungen? Weil Jesus Christus ist nicht an Karfreitag gestorben und dann nach 3 Tagen am Ostersonntag von den Toten wieder auferstanden für sich selber. Sondern er hat es gemacht, damit du und ich, damit wir frei leben können. Dass wir frei sind von diesen Fesseln, von Sünde, aber auch von anderen Dingen, die uns versuchen, ja, Fesseln der Ungerechtigkeit, die uns einfach versuchen, gefangen zu nehmen und unsere Freiheit eingrenzen, ein Stück weit. Dafür ist Jesus gestorben und auferstanden. Zweiter Punkt, den ich rausgreifen will, der hat auch was mit uns zu tun, ist ein bisschen die Ergänzung zu Punkt Nummer 1. Es gab Hoffnung für den Esel. Es gab Hoffnung für den Esel. Warum? Weil Gott oder Jesus schickt 2 Gefährten, 2 Jünger zu diesem Esel. Und dann heißt es in Markus 11, Vers 4, da gingen sie los und sie fanden das Eselsfohlen draußen am Wegrand an eine Tür angebunden und banden es los. Und die Bibelkenner unter uns, Johannes Kapitel 10, Vers 9, da sagt Jesus über sich selber, ich bin die Tür. Jesus sagt von sich selber, hey, ich bin die Tür. Deshalb, selbst wenn du jetzt gerade an einem Punkt bist, wo du merkst, oh, ich glaube, da hat mich das ein oder andere irgendwie noch am Schlawittchen gepackt oder da bin ich noch gefesselt oder was auch immer, da bin ich noch nicht frei. Die gute Nachricht ist, der Esel ist ganz nah an der Tür. Okay, Jesus ist in deiner Nähe, Jesus ist da. Er ist nicht weit weg, er ist da. Und es sind gute Nachrichten. Und ich finde das richtig cool. Ich habe dann diesen Bibeltext auch nochmal in einer älteren Übersetzung gelesen, also einer, ich würde sagen, sehr urtextnahen Übersetzung. Und da heißt es in diesem Vers folgendermaßen, sie aber gingen hin und fanden das Füllen, also das Eselsfohlen, angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg. Für die Englischsprachigen unter uns Crossroad. Und sie banden es los. Und ich habe mir dann angeschaut, hey, was ist eigentlich die Definition von dem Wort Scheideweg? Also zum einen bedeutet das, dass es eine Stelle, wo sich ein Weg gabelt oder wo zwei Wege zu einem werden. Und das zweite ist, es ist eine Situation, fand ich interessant, dass das so geschrieben wird im Internet, eine Situation, in der eine Richtungsentscheidung notwendig ist. Und Sarah und ich, wir waren letztens bei Freunden zum Essen eingeladen und dann hat sie mich gefragt, so völlig aus heiterem Himmel, Manu, warum bist du eigentlich Pastor geworden? Und dann habe ich so ein bisschen aus meinem Leben erzählt und bei mir war das so, ich bin zwar im gläubigen Elternhaus aufgewachsen, aber ich habe auch eine Zeit gehabt, da wollte ich von diesem Gott nichts wissen und war auf meinen eigenen Wegen unterwegs. Und als ich so auf meinen eigenen Wegen unterwegs war, sind immer mehr Dinge in meinem Leben dazugekommen, die mich gefesselt haben. Bei mir war das Thema Alkohol, bei mir war das Thema Pornografie und Selbstbefriedigung und noch verschiedene andere Dinge, die mich immer mehr so in Besitz genommen haben. Aber dann kam dieser Moment, wenn ich jetzt bei dieser Story bleiben möchte, da bin ich auf diesen Scheideweg gekommen. Mein Weg ist irgendwann mit Gottes Weg zusammengelaufen. Irgendwann, auch wenn wir auseinander gelebt haben eine Zeit lang, irgendwann kam der Moment, da sind die Wege zusammengelaufen und dann habe ich eine Entscheidung treffen müssen, möchte ich meine Richtung ändern oder nicht. Und ich habe Gott sei Dank diese Entscheidung getroffen und dann ist mit mir das Gleiche passiert wie mit diesem Esel. Weil was heißt es hier? Der Esel wurde losgebunden. Und es ist bei mir auch passiert, ich habe Freiheit erlebt. Ich habe erlebt, wie Gott mich übernatürlich befreit hat. So. Und es passiert nicht immer so, aber dort in dem Bereich durfte ich das erleben, wie die Probleme, die ich mit Alkohol hatte oder mit Pornografie oder mit Selbstbefriedigung, wie er mich davon losgebunden hat und wie ich befreit worden bin davon. Und wenn es Hoffnung für mich damals gegeben hat in meiner Situation und wenn es Hoffnung für einen physischen Esel gegeben hat, dann gibt es auch Hoffnung für dich, egal in welcher Situation du bist. Okay? Ich möchte dir da echt Mut und Hoffnung zusprechen, dass egal wie es ausschaut, für Jesus ist es kein Problem, dich da loszubinden. Und du bist ganz nah an der Tür. Dritter Punkt, den wir mit dem Palmsonntagsesel gemeinsam haben, egal ob wir jetzt da Bock drauf haben, ob wir das jetzt hören wollen oder nicht, aber jeder Esel braucht Leitung. Auch das lesen wir in dem Text, Markus 11, Vers 1. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien auf dem Ölberg, da schickte Jesus zwei seiner Gefährten los und ich paraphrasiere jetzt, um halt diesen Esel zu ihm zu leiten oder um diesen Esel zu ihm zu führen. Und wenn wir das auf uns projizieren, hey, was sind die Dinge, die uns leiten? Psalm 119, Vers 105. Dein Wort, die Bibel, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe das in meiner letzten Predigt vor zwei Wochen gesagt, dass es eigentlich völlig wurscht ist, egal welche biblische Frage jetzt du mir stellst oder auch in deinem Leben, die dir gestellt wird oder auch zu welchem Thema, ob ich, was weiß ich, was ich jetzt halte, zu dieser politischen Situation oder zu jener. Meine Meinung ist eigentlich völlig wurscht. Die Gegenfrage, die ich stellen muss oder die wir immer stellen sollten, uns selber oder auch einer Person, die uns eine Frage stellt in dem Bereich ist, was sagt denn Gott dazu? Was sagt denn die Bibel dazu, weil das ist das, was dir und mir und uns Leitung gibt. Meinung leitet mich nicht auf dem richtigen Weg, weil Meinung ändert sich von heute auf morgen. Ich kann heute noch 60er-Fan sein und morgen schon Bayern-Fan. Das ist alles möglich. Oder andersrum, ja. Und klar, ich verstehe auch, wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ja Manu, aber es steht ja nicht in der Bibel, okay, heirate XY oder kaufe dieses Haus oder ziehe dahin oder nimm dieses Jobangebot an oder nimm es nicht an. Das steht ja nicht in der Bibel drin. Also welchen Vers soll ich dann nehmen? Und es stimmt auch, aber ich finde es so ermutigend, dass in diesem Vers hier steht, Jesus hat zwei Gefährten geschickt, nicht nur einen, er hat zwei geschickt, weil was wir noch brauchen, und das können wir lesen im Römerbrief Kapitel 8, Vers 14, da heißt es, ja, es ist so, alle, die von dem Geist Gottes, vom Heiligen Geist geleitet sind, sind Söhne und Töchter Gottes. Oder die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten, sind Söhne und Töchter Gottes. Das heißt, wir brauchen beides in unserem Leben. Wenn wir auf dem guten, auf dem richtigen, auf dem gesunden Weg, auf dem Weg bleiben wollen, den Gott für uns vorbereitet hat, brauchen wir das Wort und den Geist. Und wir können nicht entweder oder machen. Also können wir schon, aber das wird uns nicht gut tun. Wir können jetzt sagen, ja, ich nehme nur das Wort und lasse den Geist weg. Ich kann aber auch nicht sagen, ich habe keinen Bock zu lesen, aber ich habe ja einen Heiligen Geist. Halleluja. Wir brauchen beides. Wir brauchen das Wort und den Geist. Und Jesus hat beide Gefährten zu uns geschickt. Nicht einmal so, dass wir sie suchen müssen, sie sind zu uns gekommen. Wir haben das Wort da, du kannst die App aufs Handy laden. Wir haben freien Zugang, preis den Herrn, dass wir in einem Land leben, wo wir so freien Zugang haben zu diesen Dingen. Und es ist, glaube ich, gut, wenn wir jetzt lernen, sensibel zu werden für die Stimme des Heiligen Geistes, weil es werden Zeiten kommen und ich möchte nicht schwarz malen, aber wenn wir mal nimmer so frei uns treffen können, dann müssen wir gut geistgeleitet sein. Und wenn wir es jetzt nicht lernen, dann wird es umso schwieriger. Also lasst uns die Zeit nutzen, die wir haben, wo wir es gut noch lernen können, vom Wort und Geist geleitet zu sein. Vierter Punkt, den ich betonen will, auch was Ermutigendes, Gott brauchte den Esel. Gott brauchte den Esel. Markus 11, Vers 3. Und wenn jemand euch zur Rede stellt und fragt, was ihr da macht, dann sagt, der Herr braucht es. Also das Eselsfohlen, den Esel. Jesus hat gesagt, er braucht den Esel und wird euch bald wieder diesen zurückbringen lassen. Das heißt, Gott hat sich entschieden, dass er für seinen großen Erlösungsplan, um die Menschheit, um dich, um mich, um uns zu retten, dass er dafür einen Esel braucht. Warum? Weiß ich nicht. Aber er hat sich entschieden, diesen Esel zu brauchen. Und wenn Gott einen echten Esel brauchen kann, dann glaube ich, hat er auch einen Plan für dich und für mich und für uns alle. Und ich finde das, und das ist etwas, was wir uns wirklich auf der Zunge zergehen lassen können, Gott hat die bewusste Entscheidung getroffen, dich zu brauchen. Und nicht nur dich zu gebrauchen, sondern dich zu brauchen. Es ist ein Riesenunterschied. Nicht nur, ich habe mich entschieden, ich mag dich benutzen, sondern ich habe mich entschieden, ich mache mich auf gewisse Weise abhängig von dir. Und Gott ist von nichts abhängig, aber er hat sich entschieden, dich zu brauchen. Er hat sich entschieden, sich auf gewisse Art und Weise von uns Menschen abhängig zu machen. Wie krass ist das denn? Ich habe das immer noch nicht ganz gecheckt. Aber da sieht man, wie viel Gott in dir sieht, dass er uns das zutraut und nicht sagt, ja, da habe ich eh schon verloren. Weil Gott glaubt wirklich, dass er damit gewinnen kann am Ende des Tages, wenn er sich von uns abhängig macht. Und manchmal bin ich mir nicht sicher, ob er da bei mir wirklich überlegt hat, aber scheinbar schon. Ich weiß nicht, wer von euch das von mir schon weiß. Ich habe früher in meiner Schulzeit, es gab zwei Dinge, die für mich Horror waren, absoluter Horror in der Schule. Das eine war, vor Menschen stehen, Referat halten, irgendwas oder an die Tafel vorgerufen zu werden, kompletter Schweißausbruch des Todes. Und ich, also ganz, ganz schlimm, Panik, Angst, alles vorprogrammiert, wenn ich wusste, boah, ich muss jetzt da nächste Woche und Referat halten und so weiter. Und heute stehe ich hier und ich schwitze, aber das hat jetzt nichts mit euch zu tun, sondern mit der Temperatur des Raumes. Und das Zweite ist, dass man bei mir in der Grundschule Dyskalkulie diagnostiziert hat. Ich weiß nicht, wer weiß, was das ist. Ich habe es nochmal die Definition nachgeschlagen. Eine ausgeprägte Beeinträchtigung des mathematischen Denkens und der Rechenfertigkeit. Ich hab eine abgeschlossene Bankausbildung hinter mir und ich bin die Person bei uns im Netzwerk, die für die gesamten Finanzen zuständig ist. Also entweder sind die alle blöd. Nee, aber das ist was, wo ich sage, was Gott aus einem Esel machen kann. Ja, egal, was Menschen über dich gesagt haben oder egal, wo du meinst, menschlich gesehen bin ich nicht qualifiziert, dieses oder jenes zu tun. Wenn Gott das aus meinem Leben machen kann, da, wo der Feind versucht hat, sage ich mal, die Wege anders zu leiten, hat Gott immer noch das letzte Wort, dann ist es in deinem Leben genauso. Ja, also da, wo du denkst, da bin ich disqualifiziert, ist das nicht der Fall. Wenn Gott sagt, dass es anders ist, dann ist es anders. Und ich finde es so ermutigend, weil Gott braucht oder Gott gebraucht nicht automatisch die Fähigen, die von vornherein alles checken und sich auskennen, sondern ganz oft befähigt Gott einfach die menschlich gesehen Unbrauchbaren, gewisse Dinge zu tun. Herzlichen Glückwunsch, deswegen stehe ich jetzt da. Bin eigentlich nicht qualifiziert und trotzdem bin ich da. Ich hoffe, das ehrt und nicht entmutigt dich. Und mein letzter Punkt, mein fünfter Punkt, last but not least, was wir mit dem Palmsonntagsesel gemeinsam haben oder gemeinsam haben sollten. Und ich musste schmunzeln, als mir die Sophie Grace gestern den Esel dann gebracht hat, weil es passt gut mit diesem Punkt zusammen. Der Esel brachte jemanden zum Kreuz. Und Schatz, der Esel hat eine Bemalung auf dem Rücken. Der hat ein Kreuz auf dem Rücken. Musste ich schmunzeln. Und natürlich ist es so, dass der Esel nicht nur irgendjemanden zum Kreuz gebracht hat in unserer Geschichte hier, sondern er hat Jesus himself sozusagen zum Kreuz gebracht. Also durch den Einzug nach Jerusalem hat der Esel Ostern eingeläutet, das große Finale sozusagen, weil nachdem das dann passiert ist, kam die Gefangennahme von Jesus, es kam das Auspeitschen, es kam die Kreuzigung, es kam der Tod und es kam aber auch die Auferstehung an Ostersonntag. Und das, was Jesus für dich und für mich, für jeden einzelnen Menschen von uns auf dieser Welt ermöglicht hat, ich habe 4 Bibelstellen dazu, heute sind es aber mehr wie sonst, aber ich möchte noch zum Abschluss 4 Bibelstellen mit euch lesen. Das ist einmal Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott aber beweist uns seine große Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, als wir noch gefesselt waren wie dieser Esel. 2. Korinther 5, Vers 21, denn Gott hat Jesus Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Epheser 2, 8 und 9. Denn durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes. Und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Und zu guter Letzt Römer 10, 8 und 9. Es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus, die wir verkünden. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das heißt, nicht durch deine guten Taten, nicht durch irgendwelche Geldspenden, nicht durch möglichst lange Gebete. Und das sind alles gute Sachen. Ja, will ich gar nicht abstreiten. Aber all diese Dinge werden dich und mich und uns nicht retten am Ende des Tages. Diese Dinge, die Leistung alleine wird uns nicht vor der ewigen Verdammnis oder die Bibel nennt das Hölle. Ich habe vor 2 Wochen darüber gepredigt, was das eigentlich bedeutet. Die werden uns davor nicht retten, vor ewiger Trennung mit Gott. Aber was uns rettet, und es ist so einfach gerettet zu werden, ist der Glaube an Ostern oder beziehungsweise der Glaube an das, was Jesus an diesem Osterwochenende bewirkt hat. Und ich möchte uns zum Abschluss 2 Fragen stellen. Einfach um diese ganze Botschaft so auf uns einmal ganz persönlich zu projizieren. Erste Frage ist, wenn wir sagen, wir sind wie der Esel, wen bringst du dieses Jahr zum Kreuz? Wen bringst du dieses Ostern zum Kreuz? Wen nimmst du auf deine Schultern, bildlich gesprochen? Und ich meine, ihr habt auf euren Plätzen hier so ein Heftchen mit der Osternachricht. Ich möchte euch echt bitten, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, bewegt es im Gebet, welche drei Personen kann ich einladen? Auch für nächsten Sonntag, ganz besonders für nächsten Sonntag, für den Ostersonntag. Ich habe das im Gebet vorm Gottesdienst schon gesagt, das ist ein bisschen wie wenn wir unsere Hochzeit feiern. Da laden wir auch alle möglichen Leute ein, ob die jetzt was mit Glauben am Hut haben oder nicht, ob die Ehe jetzt gut finden oder nicht. Aber wir laden sie ein, weil sie eine Beziehung mit uns haben und weil wir einfach mit ihnen feiern wollen. Und wir wollen Ostern einfach mit unseren liebsten Menschen feiern. Und ich möchte dir den Tipp geben, wir machen das auch, pack Ostergeschenke für ein paar Leute, pack das mit rein. Wir haben noch kistenweise was da. Also wenn jeder von uns drei Hefte verschenkt, dann glaube ich, haben wir immer noch ein bisschen was da. Aber ich will niemanden überfordern. Aber da möchte ich dich echt an diesen Esel erinnern. So, wen trägst du zum Kreuz dieses Jahr? Und natürlich, die Person muss sich immer noch selber entscheiden, ob sie auf diesen Esel aufsteigt. Aber ich möchte mich anbieten und sagen, komm mit, ich führe dich hin. Weil Jesus sagt auch an einer Stelle im Neuen Testament, seht ihr es denn nicht, die Felder sind reif, sind weiß zur Ernte. Leute sind ready, gerettet zu werden. Leute wollen das. Und egal wie viele negative Gedanken dir da jetzt in den Kopf kommen, ich möchte das gleich unterbinden. Das ist nicht schwer. Wenn Jesus sagt, die Leute sind bereit, dann sind sie bereit. Und dann wollen wir nicht sagen, na, sie sind nicht bereit. Und die zweite Frage ist, wenn du bisher noch nie diese Entscheidung getroffen hast, Jesus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser anzunehmen, möchte ich dich fragen, darf ich heute dein Esel sein? Darf ich heute der sein, der dich zum Kreuz begleitet? Und wenn du das bist und du möchtest diese Entscheidung treffen, vielleicht schließ mal alle mal kurz die Augen, aber wenn du da bist oder du bist im Podcast dabei und du möchtest diese Entscheidung treffen, dann heb doch einfach kurz deine Hand, damit ich weiß, hey, you're the man, you're the woman, du bist derjenige, für die ich bete oder mit der ich gemeinsam bete. Und auch wenn ich jetzt gerade keine Hand hier sehe, weiß ich nicht, wie es dir im Podcast geht. Deswegen bet mal das Gebet so oder so. Ich bete vor und du darfst mir gerne nachbeten, wenn du möchtest. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben und von den Toten auferstanden bist. Ich bitte dich um die Vergebung meiner Schuld. Ich glaube, dass du Gott bist, Jesus. Ich mache dich hier und heute zum Herrn und Erlöser meines Lebens. Ich will dir folgen. Komm du in mein Leben. Amen.
Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach immer so cool. Ich bin mir sicher, dass auch du von dieser Botschaft viel mitnehmen kannst. Wir freuen uns immer, von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen hast oder einfach was Cooles mit Gott erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an office@kirche-365.de. Oder wenn du sagst, hey, Ich möchte die Kirche gern auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Website, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder: Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.